Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das Studio hinter Filmen wie Moonlight, Lady Bird, Ex Machina, The Witch und Hereditary und vielen weiteren bringt einen neuen Film in die Kinos, nämlich Year 2K, der ab dem 27. März in den deutschen Kinos laufen wird. Und darüber wollen wir reden und das machen wir zu zweit. Das ist einmal die Schlogger. Hallihallo.
Hallo.
Und ich, Johannes. Ich bin heute aber nur in Interviewfunktion da, weil ich den Film noch gar nicht gesehen habe, aber Schlogger, du hast ihn gesehen und du kannst uns verraten, worum es geht, wie er dir gefallen hat und vieles weitere, oder?
Vieles weitere, ja, kann ich alles liefern.
Sehr schön. Vielleicht mal ganz am Anfang, weil das ist ja ganz interessant, dass A24 etwas geschafft hat, was, glaube ich, viele Filmverleihe sowieso nicht schaffen, aber viele Firmen allgemein nicht schaffen, dass sie so einen Kult um die eigene Marke etabliert haben. Also ich würde sagen, Nintendo hat das auf jeden Fall geschafft, wenn es so irgendwie um Pokémon und Super Mario geht. Vielleicht hat das sonst so ein bisschen Walt Disney geschafft, zumindest was so die Animationsfilme angeht, vielleicht Pixar, aber ich glaube, ansonsten ist es ja eher selten der Fall. Und A24 hat es ja auch noch geschafft, so Indie- und Arthouse-Filme so ein bisschen in den Mainstream zu bringen. Wie stehst du denn zu dem Studio?
Ja, also du hast schon das Gefühl, wenn da A24 vorne steht, dann weißt du, okay, das wird ein guter Film, den gucke ich mir an. Diesen Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Und so viel sei gesagt, dieser Eindruck kann mit Y2K nicht ganz stattgehalten werden. Also es ist überraschend, in welche Richtung dieser Film dann, in welche Qualitätsrichtung der abdriftet.
Okay, spannend. Ja, man muss ja tatsächlich sagen, dass A24 relativ viele Filme veröffentlicht, aber gar nicht über alle viel geredet werden. Also es gibt auch immer schon Filme, die von A24 kommen, aber einfach völlig untergehen. Das passiert hier jetzt, glaube ich, nicht, was auch unter anderem vielleicht an dem populären Cast liegt, weil ja unter anderem Rachel Zegler eine der Hauptrollen spielt, die ja man ja aktuell aus Schneewittchen kennt oder ich glaube durch den West Side Story war, glaube ich, ihr Durchbruchfilm und ich glaube, er heißt Jaden Martell, den ja viele wahrscheinlich aus dem It Remake kennen, also aus den beiden Verfilmungen. Und gleichzeitig wird auch so eine Nostalgie bedient. Also ich habe das Gefühl, die 80er sind raus, die 90er werden so ein bisschen bedient und auch die 2000er sind aktuell in. Wenn man sich so Filme wie Didi oder jetzt auch I Like Movies, kommt ja auch bald in die Kinos, anguckt. Und jetzt werden die 2000er bedient und zwar etwas ganz Besonderes, wo Ende der 90er beziehungsweise dann in der Grenze drüber geredet wurde. Schlogger, worum geht es hier für alle, die vielleicht noch nie was vom Millennium Bug gehört haben?
Millennium Bug, ja, Grüße an uns alte Leute hier. Also ich war in der 2000er Silvesternacht, da war ich schon 14, also ich war schon bewusst mitten in der Pubertät drin. Der Y2K-Bug, da ging es darum, dass wir 1999 alle Schiss hatten, dass die Maschinen da draußen, wenn die Uhr und das Datum denn auf 2000 vorrückt, dass die Maschinen dann alle durchdrehen, weil eben dann oft steht ja nur die hintere Zahl da, also statt 99, dass es dann auf 0 runtergeht und das checken die Maschinen dann nicht, wie es denn 0 sein kann und dann, keine Ahnung, explodiert alles, die Stromkraftwerke, die Elektrizitätswerke fallen aus und Armageddon wird stattfinden, davor hatten wir alle Angst und siehe da, als es Mitternacht schlug, was es ja auch noch auf der Welt zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten tut, weil eben Zeitverschiebung, ist überhaupt nichts passiert. Und diese Grundidee, dass in diesem Film da eben dann tatsächlich was passiert, die finde ich eigentlich ganz cool, dass du dir so, das ist eine gute Rechtfertigung, dass du zu 99, 2000 deinen Film stattfinden lässt. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Wie alt warst du denn? Warst du da schon älter als 10, 2000?
Nee, ich bin 92er Jahrgang, also war ich da 7 beziehungsweise 8.
Aber du kannst dich dran erinnern.
Also ich kann mich daran erinnern, dass es von 99 zu 2000 wurde, aber dieses Millennium-Bug-Ding hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm tatsächlich.
Ja, gut, aber dann hast du es nicht mitbekommen, aber konntest du dann trotzdem mit dem ganzen Equipment oder dieses, wisst ihr noch, was in diesem Film hier gezeigt wird, konntest du damit denn was anfangen? Also hat dich das erreicht emotional oder sonst wie?
Also ich finde, ich habe ja nur den Trailer gesehen, aber ich finde, der transportiert der transportiert diesen Vibe schon ganz gut. Das ist ja auch eine lustige Idee. Ich musste auch bei der Beschreibung, die du nochmal gerade gegeben hast, muss ich natürlich auch unweigerlich an 2012 von Roland Emmerich denken, wo es ja dieses geht nach dem Motto, die Maya-Kalender haben gesagt, 2012 geht die Welt unter. Also hat sich Roland Emmerich gedacht, ja, das passiert auch einfach mal. Und das ist ja einfach schon eine schöne, schön schräge Idee. Und dementsprechend, also die Idee, bin ich auch bei dir, das ist irgendwie, klingt kreativ. Jetzt soll das ja eine Horrorkomödie sein.
Mhm. Und
ist es das?
Okay, also der Film braucht erstmal relativ lang, um loszugehen. Wir haben hier die Freundschaft von Eli und Danny, die steht so ein bisschen im Vordergrund. Das sind eben zwei Highschool-Freunde, das sind die ganz klischeehaft typischen Außenseiter, die dann beschließen, die Silvesternacht denn doch nicht zu Hause zu verbringen, sondern auf eine Party zu gehen, wo auch als Motivation schiebt der beste laute Freund Danny eben vor, komm, dein Love Interest ist auch da, die eben dann gespielt ist von der Rachel Segler. Wie heißt sie denn? Sie heißt Laura. Also der etwas dickere, laute, extrovertiertere Freund will quasi seinen schüchternen Freund zu dieser Party mitschleppen, damit sie nicht mehr nur Außenseiter sind und er eben ein bisschen an sein Mädchen näher kommen. Nicht sein Mädchen, aber das Mädchen, für das er sich interessiert, dass er ihr dann näher kommen kann. Damit geht der Film los und ich glaube, es dauert auch mindestens eine Viertelstunde, bis da in irgendein anderes Genre sich auch irgendwie nur sichtbar macht. Das heißt, es am Anfang fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Highschool, so ein Period Piece, wie vielleicht auch Didi. Und diese zwei Außenseiter kommen dann eben auf die Party und es schlägt dann Mitternacht und dann werden die Maschinen eben dann durchdrehen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die Maschinen sind, glaube ich, alles echte Props, also von Hand gemachte Maschinen, die bauen sich dann nämlich alle zusammen und werden dann zu so humanoiden Maschinen, an denen dann alles Mögliche dranhängt. Und am Anfang auf dieser Party eskaliert es auch total und die Teilnehmer der Party werden auch von so kleinen Maschinen dann umgebracht. Also da ist so ein kleines Auto, wo eine Bohrmaschine drauf ist, die einem dann in die Schläfe bohrt und so. Und einer kriegt einen Mixer in den Schritt gehalten. Also das funktioniert dann auf dem Papier schon und dann geht's eben los, dass die eine kleinere Gruppe von Freunden eben versucht, wie können wir denn erstmal dem entfliehen und dann versuchen, da auch uns irgendwie gegen die Unterjochung der Maschinen aufzulehnen. Ja, die Grundgeschichte.
Ich musste da erstmal direkt an Mitchells gegen die Maschinen denken, der Netflix-Animationsfilm. Ich kann ihn nicht oft genug erwähnen, weil ich finde ihn so fantastisch und da gibt es ja auch eine Szene, also ne, da auch da. Mitchells gegen die Maschine, Familie, die gegen die Maschinen kämpft und da gibt es eine Szene im Kaufhaus, wo dann auch alle möglichen Alltagsgegenstände die Familie jagen, auch ganz viele Furbies, das fand ich da sehr, sehr lustig. Fandst du das dann im Laufe des Films auch unterhaltsam oder amüsant, wenn da die unterschiedlichsten Maschinen da auf die Teenies losgehen?
Also die Szene, die ich gerade aufgelistet habe, wo es dann nach Mitternacht losgeht, die ist relativ kurz und der Film macht da auch nicht wirklich was draus. Also du hast dann am Ende diese humanoiden Maschinen, die wie gesagt ganz cool aussehen, weil es halt Practical Effects sind und am Ende gibt's noch so eine riesengroße Maschine und diese Maschinen, die kommunizieren via so 2000er Grafikvideos. Also verhält sich auch völlig nicht wie eine Maschine, sondern sagt auch so Sachen wie "Suck it" und so. Also es ist schon die ist schon eher vermenschlicht die Maschine, was ich aber lustig finde, weil das so völlig abgedreht war. Aber also Mitchells vs. the Machines ist in dem Fall, und nicht nur in dem Fall, auf jeden Fall der bessere Film, weil er daraus mehr macht, sich inszenatorisch mehr Zeit nimmt und mehr kreative Ideen hat. Also dieser Aspekt von, welche Maschine könnte denn wie jemanden kreativ umbringen, der wird hier, also sieht man relativ wenig von.
Okay, was passiert denn dann den restlichen Film? Also wenn dann quasi die Party eskaliert, im Trailer sieht man ja auf jeden Fall, sie verlassen auch das Haus und man sieht irgendwie die Stadt brennen. Ist das dann so ein, weiß ich nicht, so fast so ein, ja, Postapokalypse ist es ja noch nicht, aber dieses, das Ende der Welt ist nah und man muss sich irgendwie gucken, wie man überlebt, Film?
Also theoretisch beschließen sie dann, zu so einem Haus zu gehen im Wald, wo es auch keinen Strom gibt, dass sie halt wissen, da sind sie sicher. Und da kommt so ein bisschen das Zerwürfnis, das Klassische, wo dann unser Protagonist sagt, okay, wir können hier nicht bleiben, wir müssen was tun. Und dann gehen sie zu dem Ort, wo die Maschinen sind und versuchen halt gegen die Maschinen zu kämpfen. Und dazwischen haben wir ganz viel Gemenschel. Also wir laufen durch den Wald. Wir haben in dieser Gruppe von Helden befinden sich halt die Außenseiter. Es befinden sich aber auch die Prom, also die, ein sehr beliebtes Mädel drin. Und dann gibt's so den klassischen Dialog. Ja, du weißt doch gar nicht, wie ich heiße. Und hättest uns ja nie gesehen vor heute Abend. Und sie versucht sich dann zu verteidigen. Und ich denke auch, du weißt doch nicht, wie jeder Mensch an deiner Highschool heißt. Entschuldigung. Und dann gibt's leider auch noch sowas wie so Freestyle-Rap-Battle. Und zwar nicht nur einen, sondern mehrere, wo ich schon körperlich zusammenzucken musste, weil ich irgendwann dachte, jetzt reicht's auch. Also ich wusste manchmal nicht, will der Film mich hier quälen? Und das passiert, und was ein Problem daran ist, dass, wie du schon sagtest, dass man sich fragt, was passiert eigentlich im Rest des Films. Das führt dazu, dass die Tonalität des Films manchmal nicht ganz klar ist. Auf dem Papier sind hier Szenen, die durchaus funktionieren. Also sei es zum Beispiel diese Party, oder sei es, es gibt so eine Szene, wo die Helden in einem Dixi-Klo einen Abhang runter stolpern und die Scheiße spritzt hoch und Eli und das Mädel gucken sich halt an und beginnen Gefühle füreinander zu entwickeln, was auf dem Papier eine ziemlich witzige Szene ist, aber irgendwie so abrupt kommt, dass man gar nicht sich richtig drauf einlassen kann. Und da gibt's ganz viele von den Szenen, wo du denkst, okay, das klingt eigentlich gut, warum berührt's mich nicht? Oder, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Das fiel mir total schwer bei diesem Film. Irgendwann dachte ich, ich hab's gerafft, der Film ist Trash. Dachte ich, okay, der Film ist Trash, der Film will trashig sein. Das hier ist alles, ich darf das nicht ernst nehmen, das hier ist alles totaler Quatsch. Und dann bringt er aber eben diese ewig langen Dialoge mit rein, dieses Zwischenmenschliche. Und das ist dann eben für mich kein Trash mehr. Trash wär's gewesen, wenn du, keine Ahnung, die Menschen bleiben in ihren völlig klischeehaften Rollen. Die Leute sterben total absurd. Du machst ganz viel daraus, dass diese Maschinen plötzlich kommen. Aber zum Beispiel die eine Figur hat eine Videokamera dabei, und dass die, ob sie dann sich fragen, müssen wir die Kamera jetzt zerstören oder nicht, wird die böse. Und aus der wird dann auch nicht wirklich was gemacht. Und so hat der Film es für mich nicht richtig geschafft, mir zu erklären, wie er eigentlich gesehen werden will. Und hat dadurch mir fast, also es war, wie gesagt, mir fast körperlich dieses Neudeutsch-Cringe-Gefühl ganz oft gegeben. Es wird auch noch, im hinteren Teil des Films wird auch noch eine prominente Person auftauchen, über die vorher im Film öfter mal geredet wurde, weil es oft die Diskussion gab, welche Musik ist denn jetzt gut richtig, damit wir auch möglichst viel für all die 2000er-Kids möglichst viele Sachen zur Erinnerung reinpressen können. Ich glaube, man kann darüber reden. Ansonsten bitte macht kurz einen Spoiler, springt kurz 10 Sekunden nach vorne. Und zwar wird Fred Durst in dem Film auch mitspielen. Der taucht da auf. Also der Sänger von Limp Bizkit. So, ich warte jetzt, bis die 10 Sekunden vorbei sind. Okay. Und diese Figur, die da auftaucht, dieser prominente Gast da, der sieht so, der hat eigentlich nur einen Gesichtsausdruck. Und ich finde es lustig, dass er da auftaucht, weil es einfach irgendwie absurd ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber da wird nichts draus gemacht. Erstmal inhaltlich nicht. Und dann war ich von seinem Gesicht so irritiert, dass ich dachte, hä, ist der hier mit KI reingesetzt worden? Und dann führt das zu einer Situation, in der dann ein Lied gesungen wird. Aber auch die, also auf dem Papier, wenn ich das lesen würde, ich denke, oh, das klingt total witzig, aber in der Situation selbst funktioniert es irgendwie einfach nicht. Ich finde es schade, dass du den Film nicht gesehen hattest, weil dann hättest du mir jetzt sagen können, ja, das liegt jetzt an dir selbst, du hattest einfach Probleme, du hast den Film nicht verstanden, bei mir hat das total gut funktioniert. Und ich weiß auch, dass unser Kollege Zero, der fand den Film ultra lustig, also der hatte damit richtig Spaß dabei, aber ich und mein Mitgucker saßen einfach danach fassungslos da und dachten, was war jetzt dieser Film? Wieso hat er es nicht geschafft, das zu erreichen, was er wollte? Und habe ich jetzt gerade 10 Minuten lang einen Monolog gehalten? Das kann sein. Okay, lieber Johannes, frag mich doch irgendwas, damit nicht nur meine Stimme hier die ganze Zeit erklingt.
Ja, man muss ja sagen, es geht ja, glaube ich, schon dem Großteil der Kritik so, dass sie den Film eher nicht so gut fanden. Was ich vielleicht noch ganz spannend finde, wenn man sich den Cast anguckt, wir haben schon Rachel Zegler und Jaden Martell angesprochen, da sind ja noch weitere durchaus bekannte Leute dabei. Also Julian Dennison kennt man unter anderem aus Deadpool 2. Lachlan Watson kennen wir vielleicht aus der neuen Sabrina-Serie. Maceo Gooding aus Law Victor, dann spielt auch unter anderem Alicia Silverstone dabei, die ja viele, glaube ich, aus den 90ern kennen. Macht der Cast wenigstens Spaß? Also sind das, haben die Spaß mit ihren zum Teil überdrehten Rollen?
Die Rollen sind gar nicht so überdreht. Also speziell Alicia Silverstone, sie spielt die Mutter von Eli, die hat 30 Sekunden taucht die auf im Film.
Okay.
Und die spielt sie auch nicht sehr gut. Also sie ist wirklich, entweder sie hat da wirklich schlechte Sätze in den Mund gelegt bekommen und sie delivered, also sie stellt sie auch nicht so gut dar. Hier Julian Dennison, den man eben aus Deadpool kennt, der spielt halt dieses nervige, dicke Kind, der halt super extrovertiert ist und seinem Freund helfen will dabei, aber einen Schritt zu weit geht. So Charaktere muss man dann halt mögen. Richtig konsistent war das nicht, weil sie die ganze Zeit drüber reden, dass sie so Außenseiter sind und sobald sie auf der Party sind, ist er halt fast der beliebteste Junge im Raum. Also das sind so Dinge, wo du manchmal das Gefühl hast, der Film weiß selber nicht, wie er jetzt eben, das hat bei mir dann eben auch so ein bisschen das unterstrichen, das ist das Gefühl, was ich grundsätzlich hatte. Und der spielt, glaube ich, schon so, wie er sein soll, also der Julian jetzt. Ist aber einfach nicht mein Fall von Charakter. Rachel Zegler, der Love Interest, die spielt halt das beliebteste Mädel, die aber gleichzeitig auch hacken kann. Und wir haben hier auch irgendwie keinen wirklich, also das ist ein ganz typischer Filmhacker. Also sie setzt sich hin, macht klick, 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 klick mit ihren Händen und dann hat sie 1000 Backdoors gefunden. Also wirklich ernst nehmen kann man das auch nicht, was in einem trashigen Film ja durchaus lustig wäre. Aber hier eben so frage ich mich, ja, okay, kann ich lustig finden, aber tue ich irgendwie nicht. Und von den anderen Schauspielern, wen spielt denn der Lachlan? Der spielt irgendeinen Freund wahrscheinlich auch einfach. Sie.
Genau, Lachlan identifiziert sich als nicht-binär. Ich weiß gar nicht, wer die Rolle ist,
sie spielt dann auch
Ash.
Ja, Ash, genau. Okay, ja. Ash ist auch eine von diesen Rappern. Die fand ich interessant als Charakter. Das ist die Person mit der Videokamera, aber also wirklich großartig war hier keiner, um deine Frage kurz zu beantworten.
Okay, eine Sache ist mir noch im Trailer aufgefallen, weil da musste ich auch so ein bisschen an die 2000er denken. Sieht man viel so Kiffer- und Drogenhumor? Weil ich habe schon das Gefühl, das ist so ein 2000er-Ding gewesen. Also ich glaube, viele denken an Ananas Express, der, glaube ich, schon einen Kultstatus hat. Ich habe fand den damals sehr gut. Ich habe ihn Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch gut funktioniert. Und es gab ja dann durchaus einige Filme, die sehr so mit so Drogenhumor gespielt haben. Ist es hier auch der Fall?
Also es zieht sich nicht durch den Film, aber es gibt einen Kiffer-Charakter. Und das ist so ein Videotheksbetreiber, der eben, dass es lustig sein soll, dass er Drogen nimmt. Ja, funktioniert auch nicht. Also der ist halt da, ist so ein bisschen ein alberner Sidekick, der dann auch auf total vorhersehbare Weise dann auch sterben wird. Fand ich auch nicht lustig. Also es ist irgendwie... Da funktioniert es auch nicht. Das wird meine Grundantwort heute sein. Es funktioniert nicht. Aber nee, der Kifferhumor ist nicht durchgängig durchgezogen, sondern wie gesagt nur in dieser einen Figur. Aber wir haben natürlich total viele andere Reminiszenzen. Wir haben den AOL Messenger. Wir haben natürlich die ganz viele Grafiken. Wir haben Songs, die so ein bisschen uns zurückerinnern sollen. Wir haben natürlich die Musikrichtung, über die sich gestritten wird. Also keine Ahnung, Nu Metal gegen Rap, gegen Hip-Hop, gegen alle möglichen anderen Musikgenres, die es da gab. Und so ein bisschen die Maschinen, die wir dann auch sehen, die da so, also ein alter iMac zum Beispiel, das ist der iMac von Eli, von der Hauptfigur, der kriegt ein bisschen prominentere Auftritte, den hatte ich auch, deswegen, das fand ich schön, da hat es tatsächlich funktioniert, dachte ich, ja, den hatte ich auch, den iMac, mit seinen 3 GB Gesamt-Festplattenstärke, wo ich immer dran denke, ich gucke auf mein Handy mit 200 GB und mein ganzer Rechner hatte damals nur 3, das ist schon krass, wie schnell sich das entwickelt hat. Und mehr nö, hast du eigentlich nicht von diesem Kiffer-Humor.
Okay, dann würde ich fast sagen, hast du noch irgendeinen Punkt, wo ich dich nicht gefragt habe nach dem und du dachtest, ich muss noch unbedingt erwähnen zu Year2K das?
Ich überlege. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, aber mich würde es wahnsinnig interessieren, wie andere Leute diesen Film auffassen. Also was ich von Kollegen gehört habe, die fanden den gar nicht so schlecht, weil sie aber vorher... weil zurzeit ja sowieso eine Phase von Filmen ist, die vielleicht nicht so großartig sind. Und sie meinten, der Film hat deswegen gewonnen, weil sie davor einen extrem schlechten Film gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendein Qualitätsmerkmal für Y2K ist, aber es ist, ich glaube schon, wenn ich jetzt so heimlich in mein Fazit springe, ich glaube schon, dass Leute damit Spaß haben könnten. Vor allem, wenn man sich mit der richtigen Crowd trifft, die auch bereit sind, sich auf völligen Quatsch einzulassen. Und es ist jetzt hart gesagt, aber das ist ein Film, wo man auch nebenher reden kann und nichts verpasst. Also deswegen vielleicht für so einen Abend mit Kumpels, wo auch ein bisschen Alkohol fließt und man muss sich nicht so ganz konzentrieren, sondern kann nebenher auch ein bisschen über irgendwas quatschen. Dafür funktioniert der, glaube ich, gut. Ob das dann per se ein guter Film ist, das ist natürlich dann auf einem anderen Blatt. Ich fand tatsächlich, das war der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil der mich wirklich, weil ich wirklich permanent mit den Augen rollen musste und dachte, oh nee, warum kommt das jetzt? Und bitte hört auf damit. Der hat mich irgendwie hart im negativen Mark getroffen. Das tut mir sehr leid für den Film. Und deswegen auch ist es spannend, dass so eine Firma, um den Bogen zu deinem Intro zu spannen, wie A24, die ja eigentlich für gute Filme steht, dann diesen Film hier sich auch unter die Fittiche genommen hat. Wenn man den Film als rein Trash sieht, dann glaube ich, funktioniert das für mich auch besser, das einzuordnen. Aber das schafft er eben, wie gesagt, nicht, sich rein als Trash dazu positionieren.
Also ist es vielleicht ein guter Film für Netflix and Chillen, also nach dem Motto, man kommt gar nicht länger als eine Viertelstunde, weil danach tut man andere Dinge.
Aber die erste Viertelstunde ist ja nicht, also da geht's ja erst dann los.
Ach so, okay, ja, okay, das ist ja doof. Aber gut, vielleicht ist man dann so gelangweilt, dass man halt keinen Bock mehr auf den Film hat.
Ja, oder man sagt sich halt, ich muss nicht dauernd aufpassen, ich kann auch nebenher reden. Und dafür macht er hat schon lustige Szenen, die vielleicht Leute wirklich, also siehe unseren Kollegen Zero. Aber ich finde, der Film wirkt wie ein Paradebeispiel zu zeigen, hier sind gute Sachen, die aber trotzdem nicht funktionieren. Guckt euch mal an, liebe Filmstudenten, warum funktioniert das trotzdem nicht und wie kann man es besser machen?
Okay, das ist ein ernüchterndes Fazit. Falls ihr trotzdem Lust habt, Y2K im Kino zu gucken, könnt ihr das ab dem 27. März machen. Was ihr aber vorher noch machen könnt oder nachher, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ihr könnt natürlich den Podcast überall hören, aber gerade wenn ihr auf Spotify hört, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast folgt, gerne bewertet und auch gerne Kommentare schreibt. Zum Beispiel, wenn ihr alt genug seid, was habt ihr denn damals gemacht, am 31. Dezember 1999 um 23.59 Uhr, als die Welt dann doch nicht unterging? Oder vielleicht, was habt ihr 2012 gemacht, als die Welt auch nicht unterging? Oder vielleicht haben wir doch irgendwelche anderen Verschwörungsuntergänge vergessen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten kommt sehr gerne auch auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr auch gerne berichten über Filme und auch, was ihr in den 90ern so getrieben habt. Und schaut gerne auf unserer Website vorbei, da findet ihr dann auch den Link zu unserem Discord-Server, da findet ihr alle anderen Folgen, die wir zu allen möglichen Filmen besprochen haben. Dann würde ich sagen, von mir war's das. Mal gucken, wann die 2010er dann nostalgisch aufgearbeitet werden. Also wir sind jetzt ja alt genug, um nostalgisch auf die 90er und 2000er zurückzukommen und dann in ein paar Jährchen ist dann auch die nächste Generation alt genug für Nostalgie, weil es wird immer kürzer, was Nostalgie angeht. Schlogger. Möchtest du noch was sagen?
Falls ihr heute euer Tamagotchi noch nicht gefüttert habt, dann ist jetzt hier der Friendly Reminder. Bitte nicht vergessen. Auch Maschinen wollen leben.
Sehr schön. Ciao, ciao.
Ciao.